Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute geht es um das Thema Regulatorik und SAM. Markus Schneider, Director Consulting and Solutions bei der CCP und Yvonne Niemeyer, Item Expert and Security Professional, ebenfalls bei der CCP, bringen hier etwas Licht ins Dunkle. Wenn wir an Compliance denken, interpretieren es die meisten Lizenzmanager mit der Einhaltung von Nutzungsbedingungen. Aber ist damit die Compliance tatsächlich sichergestellt? Die einfache Antwort: nein. Warum wir das so sehen, erfahrt ihr in der heutigen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Markus Schneider, Director Consulting und Solutions bei der CCP, und sprechen wollen wir heute über ein Thema, das aus Perspektive des Software-Asset-Managements unsere Aufgabenstellung eben immer komplexer werden lässt: die Sicherstellung der Compliance. So, jetzt werden sich die einen oder anderen Zuhörer denken, ja, warum sprechen wir hier über ein Thema, das für das Lizenzmanagement eigentlich Standard ist, und warum muss man das erklären? Das ist ganz einfach, weil wir das Thema aus einer anderen Perspektive beleuchten wollen, der des Gesetzgebers, nicht des Herstellers. Dazu war ich mit meiner Kollegin Yvonne Niemeyer auf dem DIKO-Forum 2024. Und für alle Zuhörer, die die DIKO nicht kennen, das Deutsche Institut für Compliance ist ein unabhängiger Verein in Deutschland, der sich der Förderung und Weiterentwicklung von Compliance-Standards widmet. So viel erstmal dazu. Aber bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich natürlich meine Kollegin begrüßen. Hallo Yvonne.
Hallo Markus, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sprechen ja auch immer sehr gerne über solche Themen, und das ist im Endeffekt ja auch ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst. Aber ich glaube, wir müssen die Zuhörer noch ein Stück weit mehr abholen, was denn eigentlich so die Hauptziele der DIKO sind oder des DIKO ist. Das Institut hat eben 4 verschiedene Ziele. Das eine ist die Förderung der Compliance-Kultur. Das heißt, die DIKO will das Bewusstsein für Compliance-Themen in Unternehmen stärken. Das zweite ist eigentlich die Entwicklung und die Verbreitung von Standards. Also die DIKO erarbeitet eben auch Leitlinien und Standards für Compliance-Management-Systeme, die Unternehmen dann eben auch als Orientierungshilfe nutzen können. Das dritte ist Wissen und Erfahrungsaustausch. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir Mitglied im DIKO sind, weil wir eben in regelmäßigen Veranstaltungen, Publikationen, Arbeitskreise eben genau diesen Austausch auch fördern können. Und wir profitieren natürlich auch vom Austausch mit dem Gesetzgeber, mit Juristen, mit Compliance-Managern und auch den ganzen betroffenen Fachbereichen. Und das vierte ist eben die Beratung und die Unterstützung. Das heißt, ganz einfaches Beispiel: der Gesetzgeber bringt ein neues Gesetz raus, an das sich die Unternehmen halten müssen, und die DIKO unterstützt dann die Unternehmen bei der Entwicklung, wie kann man das denn umsetzen in einem Compliance-Programm. Das vielleicht, um alle Zuhörer so ein bisschen abzuholen. Wir sprechen also nicht über die Hersteller-Compliance, sondern wir sprechen tatsächlich um andere Compliance-Themen, die eben relevant sind. So. Jetzt habe ich erklärt, die DIKO trägt dazu bei. Wir waren auf dem DIKO-Forum. Yvonne, jetzt so mal dein erster Eindruck. Du bist ja genau die eigentlich auch Unternehmen berät zu Richtlinien, zu Prozessen, zu Governance-Modellen. Und für dich ist ja dieses Thema: was gibt es denn für Regularien, die irgendeine Auswirkung haben? Da findest du dich ja immer gerne zurecht. Was würdest du jetzt erstmal sagen? Was ist so dein erster Eindruck von der Veranstaltung?
So ein Wow-Moment. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen. Es war für mich das erste Mal auf dem DIKO-Forum. Ich habe vorher halt viel Kontaktpunkte immer mit kleineren Gruppen gehabt, viel auch in diesen Austauschformaten mich damit beschäftigt. Aber ich habe nicht im Prinzip mit so einem Event gerechnet. Also um das einzuordnen, es waren 500 Leute, die einfach die ganze Zeit nur begeistert über Compliance-Themen gesprochen haben. Und das kennen ja auch viele, die im Unternehmen sich jetzt um das Lizenzmanagement, um das Software-Asset-Management kümmern. Man ist viel alleine und einem fehlt häufig auch so ein Reibungspartner, mit dem man da mal diskutieren kann. Und das war so ein schöner bunter Blumenstrauß. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass alles, was mir in den Kopf kam, ich eigentlich Leute gefunden habe, wo man mal so nachhaken konnte. Also das mochte ich einfach.
Ja, also so ging es mir tatsächlich auch. Auch dieser Perspektivwechsel hat mir mal ganz gut getan. Wie gehen denn eigentlich Compliance-Abteilungen mit diesen Themen um? Wie ist denn auch da der Zusammenhang mit dem Software Asset Management? Ne? Also wir verstehen Compliance erstmal grundsätzlich aus Herstellerperspektive anders, als es jetzt vielleicht die Kollegen auf dem DICO-Forum tun. Nichtsdestotrotz ist eigentlich die Vorgehensweise immer identisch. Man bekommt irgendetwas, an das man sich halten muss, und man muss eben überlegen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich dem gerecht werden. Und mein erster Eindruck war, die Compliance-Welt ist halt per se sehr komplex und sehr aufwendig. Und wenn wir im Software-Asset-Management uns immer darüber beklagen, dass ja jeder Hersteller andere Nutzungsbedingungen hat, an die man sich halten muss, die man immer individuell betrachten muss, wo man sich überlegen muss, wie track ich das Ganze, so geht es natürlich auch mit anderen Compliance-Themen, die dann vielfältig durch die Gesetzgebung im Endeffekt eingekippt werden. Und das, was ich eben hauptsächlich auch mitgenommen habe, ist, die EU ist natürlich oftmals, oder auch hier explizit Deutschland, Vorreiter. Das heißt, hier wird auch gerne nochmal einer obendrauf gesetzt, der das ganze Thema noch komplexer macht, auf der anderen Seite natürlich das Ziel hat, das Ganze noch sicherer zu machen. Das ist so mein Eindruck, und das war irgendwie sehr interessant, auch mal diese Perspektiven kennenzulernen und auch mal natürlich mit beispielsweise der BaFa in eine Diskussion gehen zu können. Ne?
Das auf jeden Fall, und ich finde einen Punkt dabei so unheimlich wichtig. Du hast gerade gesagt, naja, aber die Hersteller machen jeder verschiedene Vorgaben. Aber was ich dazu sagen muss, was mir aufgefallen ist, die Hersteller machen eigentlich relativ klare Vorgaben. Du weißt, was du erfüllen sollst. Du kriegst, die mögen wir alle nicht, aber du kriegst Bögen, die sollst du ausfüllen. Wenn man jetzt schaut, in diesem breiten Blickwinkel auf das Compliance-Thema, auch wenn jetzt Dinge aus der EU rauskommen, das haben wir da viel erlebt. Also vom Publikum, es waren sehr viele Juristen da, aber es waren auch wirklich Wissenschaftler da und auch Vertreter der Gesetzgebung, wo darüber diskutiert wurde. Naja, wir haben hier jetzt so ein schönes Gesetz, also sehr prominent war da auch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Wir haben das, aber wie setzen wir das denn um? Und da haben wir im Prinzip mit diesen leidigen, detaillierten Herstellervorgaben, an die wir uns halt halten, an denen wir uns orientieren, eigentlich einen guten Richtungsrahmen. Hier wird erstmal darüber diskutiert, wir können eigentlich gemeinsam einen guten Weg finden. Und was erwartet der Gesetzgeber denn jetzt von uns?
Ja, das ist ein guter Punkt, denn wenn wir das mal direkt vergleichen, was man beachten muss, bekommen wir alle im Endeffekt vorgegeben von der Gesetzgebung oder vom Hersteller, um das mal direkt zu vergleichen. Wie man das Ganze überwachen kann, ergibt sich im Software Asset Management eben aus dem Governance-Modell, den Systemen, den Richtlinien, die einen dabei unterstützen. Und es ist deutlich klarer geregelt, was muss ich eigentlich beachten. Wobei, und das ist ja auch so ein Punkt gewesen, den ich in einem der Vorträge angemerkt oder angefragt habe. Die große Herausforderung ist ja immer, der Gesetzgeber sagt, was soll getan werden, und die Unternehmen bemühen sich jetzt, das Ganze in irgendeiner Weise umsetzen zu können. So, die DICO unterstützt das Ganze und versucht, das praktikabel zu gestalten. Aber eine Tendenz ist natürlich, dass die Unternehmen versuchen, diese Dinge, die erhoben werden müssen, möglichst breit auf ihre Lieferanten beispielsweise runterzubrechen, ohne jetzt vielleicht im ersten Schritt mal zu schauen, was konkret brauche ich denn von welchem Lieferanten und warum machen sie das? Oftmals, weil gar nicht klar ist, was wird denn geprüft am Ende des Tages. Und das ist ja der Unterschied zum Software Asset Management. Wir lesen die Nutzungsbedingungen und wir wissen ganz genau, was am Ende des Tages geprüft wird, wenn der Hersteller zu einem Audit kommt. Und das ist eben der Unterschied bei der Gesetzgebung, die da eben nicht so klar ist. Und dieser Aufwand, der da entsteht, das ist eben etwas, was dann so von oben nach unten runtergebrochen wird und wo oftmals dann vielleicht auch so ein Thema überzogen wird und einfach nur sehr, sehr, sehr viel Arbeit bedeutet. Und ich fand es bemerkenswert, eine der Teilnehmerinnen aus einem mittelständischen Unternehmen hat gesagt, wir hatten früher gar keine Position für das Thema Compliance, weil wir das einfach gar nicht brauchten. Es gab das gar nicht, und inzwischen kommt man gar nicht mehr ohne so eine Person klar. Also das ist so, glaube ich, ganz gut erklärt, warum die Komplexität eine andere ist, aber die Vorgehensweise eigentlich relativ identisch sein könnte, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich mag hier eine Sache nochmal so ein bisschen einordnen, weil nicht, dass man hier einen falschen Eindruck bekommt, dass man bei vielen Compliance-Themen einfach gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt einfach tun. Also so ist es nicht immer. Wir haben natürlich sehr präsent diese ganzen, ich sag mal, Questionnaires, die wir durch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz alle leidlich ertragen müssen. Es gibt aber durchaus auch ganz klare Regelungen in den Gesetzen, wo du halt auch wirklich so eine Checkliste abhakst. Und das ist, glaube ich, das Spannende an diesem großen Themenfeld und warum es am Ende dann halt auch nicht mehr damit auskommt, wirklich zu sagen, das machen wir so nebenbei, sondern es braucht da wirklich jemanden für. Wenn man raufschaut, die haben so ein unheimlich schönes Bild, wo eigentlich so mal aufgezeigt ist, wie viele Arten von Compliance haben wir eigentlich im Unternehmen. Und ich habe da erstmal gar nicht aufgehört zu zählen, nur um den Hörern hier auch mal so ein Gefühl dafür zu geben. Das sind 7 große Themenkomplexe mit 33 Unterfeldern. Da haben die sich Gedanken gemacht und Kategorien gemacht. Und das ist einfach unheimlich viel. Nicht bei allen ist es so unkoordiniert, aber es ist halt wirklich so ein Compliance-Manager, jetzt in der Corporate-Perspektive, der hat unheimlich viel zu tun und vor allen Dingen sehr vielfältig.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das war auch einer der wesentlichen Punkte, das Stichwort Risk Assessment. Ne? Wir kennen das Thema natürlich auch, Risk Assessment, wenn es tatsächlich um Software geht, wobei wir auch da natürlich beim Risiko auch immer bewerten, welche Regularien wirken denn noch mit in dem ganzen Thema Software Asset Management, die von außen oder innen kommen. Und die Unternehmen haben hier klar dargestellt, okay, wenn es jetzt beispielsweise eine neue Regularien gibt zu einem Thema, dann wird erstmal das Risiko bewertet. Ne? Also trifft das auf uns zu? Wo trifft das auf uns zu? Was bedeutet das? Wie groß ist das Risiko? Um dann natürlich auch sagen zu können, wie bauen wir da eine Compliance-Kontrolle auf? Und das ist natürlich deutlich schwerer für Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht in Konzerngröße agieren und da ein ganzes Compliance-Management-Team haben, sondern wie auch der Mittelstand damit umgeht. Und da sieht man eben, dass die Ebene, die man damit trifft, ne? Eigentlich immer die gleichen Herausforderungen hat und den gleichen Aufwand. Aber dieser Ansatz zu sagen, ist denn das ein Risiko, das tatsächlich auch für uns zutrifft oder das wir haben, ist natürlich erstmal ein guter Weg, um zu bewerten, brauche ich das? Ne? Und ich glaube, da muss heute jedes Unternehmen aufpassen, dass man sich nicht damit überfordert und sagt, okay, jetzt rennen wir erstmal alle los, sondern es ist, glaube ich, immer erstmal im ersten Schritt wichtig zu schauen, sind wir denn daran gebunden? Müssen wir irgendetwas tun? Ist das ein Anwendungsfall, den es bei uns gibt?
Also ich glaube schon, was du sagst, das ist im Konzern mit der Risikobewertung nach dem Motto, ist es für uns relevant und was ist der angemessene Umgang, damit einfacher ist. Ich glaube aber an einer Stelle haben es die KMU leichter. Leichter, aber nicht unaufwendiger. Und damit meine ich den Punkt der Silos, wenn was Neues kommt. Weil du kennst es vielleicht so, oh, wir haben was Neues, wer macht's? Es wird so ein bisschen geguckt, oh, da hat jemand gezuckt. Ich habe doch nur was in meiner Tasche gesucht. Ah, du kümmerst dich darum. Da werden die Themen häufig silohaft vergeben und du bekommst das gar nicht so mit. Wer kümmert sich denn vielleicht um ein recht nahes Thema? Weil du da auch nur auf dieses eine Thema fokussiert wird und dir fehlen so diese Übergänge, die Querschnittsthemen, diese Interdisziplinarität. Und das ist im Mittelstand Fluch und Segen zugleich. Da hast du meistens eine Person, die sich um alles kümmert. Die weiß dadurch aber natürlich auch eher, Mensch, da habe ich doch vor 2 Jahren auch schon mal was gemacht. Kann ich das dafür nicht benutzen? Das heißt hier zwar anders, aber die fragen doch eigentlich nach dem Gleichen. Also da, finde ich, darf der Mittelstand auch mal so mutig sein und sagen so, ja, wir haben vielleicht andere Strukturen und häufig leidet man auch ein bisschen darunter, dass man nicht so spezialisiert ist wie im Konzern. Aber da, finde ich, ist es ein Vorteil.
Ja, also der Punkt ist ja, sobald man irgendwie ein Framework gebaut hat und sagt, okay, man hat eine Compliance-Kontrolle, man hat das ganze Thema aufgebaut, fühlt man sich erstmal gut, bis eben, ja, nichts ist so beständig wie die Änderung, sage ich ja so gerne. Und als Beispiel führe ich da immer gerne die BaFin auf, also die Finanzinstitute, die ja reguliert werden und wo ja ehemals in der MRISC auch festgehalten wurde, jetzt in Bezug auf Software wieder, es gibt eine Differenzierung zwischen sonstiger Fremdbezug von Software, also das, was ich einfach kaufe, on-premise einsetze, um es mal ganz einfach darzustellen und eben auch das Thema Auslagerung. Das musste unterschiedlich bewertet und gesteuert werden durch die Unternehmen. Die DORA setzt dem ja nochmal einen oben drauf. Das ist ähnlich wie mit der NIS 2, die eben das Ganze nochmal versucht zu härten. Und da gibt es zum Beispiel gar keine Unterscheidung mehr nach sonstiger Fremdbezug oder nach Auslagerung, sondern die definieren das eben jetzt aus der Risikoperspektive und sagen, alle Produkte, die ihr einsetzt, die jetzt, also die IKT-Themen. Und wenn es da ein Thema gibt, das irgendwie kritisch bewertet werden muss, dann ist es egal, ob das eine Auslagerung oder ein sonstiger Fremdbezug ist, ihr müsst etwas tun. Also die Perspektive hat sich so ein Stück weit verändert, wie ich finde. Und das sieht man eben auch dann im Nachgang, was passiert denn jetzt? Ne? Also Bankenversicherungen unterliegen der DORA und müssen jetzt natürlich sicherstellen, dass sie da auch gut aufgestellt sind und das Ganze tracken. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt alle Lieferanten, Dienstleister, wer auch immer, angeschrieben werden und müssen unterschiedlichste Fragenkataloge beantworten. Und das fand ich ganz interessant. Und das stellt das Thema auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund. Was passiert denn da? Denn ein Punkt, über den sich alle beklagt haben, war, dass eben nicht geclustert wird nach, was muss denn welcher Lieferant beantworten, sondern oftmals werden pauschal Fragebögen erstellt, das kennen wir auch, wir kriegen die tagtäglich, in unterschiedlichster Art und Form und Farbe, die dann beantwortet werden müssen. Und ich sag mal, die CCP, wir handeln mit Software, wir beraten im Software Asset Management, aber wir bekommen eben auch einen Fragenkatalog, wo eben wir beantworten müssen, ob wir tierische Produkte verarbeiten. Und das führt immer zu so einem leichten Schmunzeln, das zeigt aber, dass man hier Dinge beantworten muss, man muss sich mit Dingen beschäftigen, wo wir auch manchmal gar nicht wissen, was bedeutet das denn am Ende des Tages, ne? Wenn wir etwas zum Beispiel nicht beantworten können, weil es gar nicht unser Thema ist, wenn wir es streichen, wenn wir Ja oder Nein anklicken, ne? Wie wertet denn das dann unser Kunde? Und das finde ich war so ein richtig schön praktikables Beispiel, was so passiert im ersten Schritt und wie viel Wooling, so will ich es mal sagen, da eigentlich entsteht.
Ja, da muss ich gerade total an die Keynote vom Bundesminister für Justiz denken, den Herrn Buschmann. Das war ganz spannend, der war zu Beginn da und der hat viel ja auch gesprochen vom Bürokratie-Burnout, wo es darum ging, immer mehr Regelungen, aber halt auch um Fehlerkultur und vor allen Dingen, das passt in diesen Kontext so wunderbar rein, die Herausforderung nicht abgestimmter Regulatorik. Und dafür gehört für mich auch das, was du gerade mit der MRIS und der DORA erzählt hast, dieser Übergang vom Vokabular. Wie ist das denn zu verstehen? Und das fand ich so spannend. Ich habe es vorhin einmal gesagt, dass das Publikum und der Teilnehmerkreis so ein bisschen anders sortiert ist. Es sind auch viele Juristen da, viele Wissenschaftler, wo man sich wirklich auch damit auseinandersetzt, mit dieser Definitorik, wo es jetzt darum geht, wenn es den Begriff vorher gab, wir haben das so gemacht, jetzt heißt es anders. Wie kann ich das denn verstehen? Packe ich die beiden Sachen, die vorher A und B waren, als ist es gleich C? Oder ist C was ganz Neues? Und das finde ich sehr spannend, weil das fällt mir auch immer wieder in SAM-Projekten auf, wenn es darum geht, jetzt sich mit Richtlinien zu befassen und man sagt, hey, wie sieht es denn bei euch im Haus aus? Woran orientieren wir uns? Dürfen wir überhaupt Software-Compliance sagen? Müssen wir Software-Lizenz Bilanz sagen, was dürfen wir benutzen? Oder auch wenn wir sagen, wie ist denn Software definiert? Und das ist eigentlich auch etwas, da habe ich mich total abgeholt gefühlt. Ich kenne das auch aus den Konzernen. Es kommt immer so ein bisschen mehr und man sitzt da in der Entität und denkt so, wow, aber so richtig passt das doch nicht zusammen. Also das, was Sie letzte Woche in der Rahmenrichtlinie vorgegeben haben, das passt nicht mit dem, was hier drin steht. Was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Und deshalb finde ich das auch so wichtig, wie jetzt auch auf dem Deko-Forum so ein Austauschforum zu haben, um sich da wirklich mal unternehmensübergreifend zu reiben, weil man ist häufig alleine im Unternehmen und ist Einzelkämpfer und hat da manchmal auch das Gefühl, sag mal, bin ich blöd oder verstehe ich das einfach nicht, um dann mitzukriegen, nee, du bist nicht blöd. Wir haben alle die Herausforderung und wenn wir jetzt wieder an die schönen Questionnaires denken, wo man auch sagt, okay, man hat eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht, aber nur weil alle anderen Alternative A wählen, muss ich dem nicht hinterherlaufen. Für mich ist die Angemessenheit Variante B. Und das finde ich so spannend, dass darüber diskutiert wird und da halt auch dann mal der Mut da ist, aufzustehen und zu sagen, den Spruch mochte ich total und ich weiß, du hast auch gegrinst.
Ja.
Also ich war bei uns im Einkauf und habe erstmal gesagt, die sollen aufhören, unsere Lieferanten mit diesen Scheißdingern zu quälen.
Also da ist was dran. Also das, was du auch angesprochen hast, so diese sprachliche Genauigkeit. Ne? Also alle bemühen sich, sprachlich genau zu sein und ihre Begriffe gut zu verwenden, weil alle natürlich wissen, dass je nachdem, mit wem man spricht, werden Begrifflichkeiten unterschiedlich ausgelegt. Wir kennen das ja bei uns aus den Themen, dass man einfach sagt, was ist denn eigentlich ein Software-Asset, und viele aus der IT sprechen dann über CIs, wir sprechen über Assets, ne? Wir definieren Compliance, oder Sam definiert Compliance grundsätzlich als Compliance sein gegenüber dem Hersteller. Wir als CCP definieren die Compliance, eben die Einhaltung der aller internen und externen Vorgaben, also nicht nur der Urheberrechtsvorgaben des Herstellers. Und das merkt man auch in der Diskussion, wenn es so um das Wording ging. Und deswegen war ich schon ganz froh, dass da auch die Juristen dabei waren, die die ein oder andere Begrifflichkeit mal gerade gezogen haben, um auch alles so ein bisschen aufzuklären, worüber sprechen wir denn hier eigentlich genau. Und das ist ja auch etwas, was wir, wenn wir solche Risk Assessments durchführen oder wenn wir mit dem Kunden diskutieren, was bedeutet für euch Compliance oder was gelten denn für Regularien, dass viele vieles machen, aber es selten eben gemeinsam gemacht wird. Das ist ein ganz großer Punkt und jeder auch noch ein anderes Vokabular verwendet und Dinge anders definiert. Das finde ich eben immer noch ein hochspannendes Thema. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendetwas reguliert werden soll und jetzt sitzen hier 4, 5, 6, 7 Stakeholder zusammen, um mal in dem Software-Kontext zu bleiben, also der Lizenzmanager, der Einkauf, IT-Security, Datenschutz, vielleicht ein Provider-Management und alle versuchen über das Gleiche zu sprechen. Jeder hat irgendwelche Informationen, aber man kommt nicht mal bei den Begrifflichkeiten überein, um zu sagen, ist denn das, haben denn alle verstanden, worüber wir gerade sprechen? Und das zeigt eigentlich auch so ein Stück weit die Komplexität. Und wenn man dann noch einen Juristen, jetzt sorry an alle Juristen, noch daneben setzt, dann sind am Ende des Tages alle verwirrt und jeder geht nach Hause und überlegt sich, was war das jetzt eigentlich?
Ich fand das so unheimlich spannend, dieses Thema Sensibilität für den Kontext. Ich bin in verschiedenen Workshops und Arbeitskreisen vor Ort gewesen und die Sensibilität hat mich überrascht, weil es war eigentlich in jedem Workshop so, dass zu Beginn eigentlich eine Folie da war, wo es so ein bisschen hieß so, ja, das heißt hier heute so und so, darunter verstehen wir das Folgende. Wir benutzen viel die Vokabulare, die sind wie folgt definiert. Fand ich super spannend, dass eigentlich zum Opening des Meetings, wo es ist, wir wollen heute sprechen über folgendes Thema, die Kernbegriffe verwenden wir in der folgenden Definition, wenn wir darüber sprechen. Gleich das mitgedacht wurde, um auch sich selber einzuordnen, wie ist meine Verständnis von dem Begriff, damit die Diskussion auch zielführend ist und das, was du gerade beschreibst, weniger passiert. Da habe ich auch jetzt, wie häufig passiert das in großen Meetings? Nee, eher in Arbeitsmeetings, dass man sich diesen Definitionen nähert. Aber ich fand es unheimlich spannend, diese Vorgehensweise zu Anfang erstmal zu sagen, ja, wir sprechen heute über das Thema Richtlinienmanagement. Der Umgang mit Richtlinien ist wie folgt definiert.
Spannend. Ja, das ist ein guter Punkt. In einem der Workshops, in dem ich saß, ging es natürlich um den Einsatz von KI. Ich meine, das ist ein Thema, das alle umtreibt. Das sind auch Themen, die immer weitergehen. Was ich ganz spannend fand, die Compliance Manager haben über dieses Thema diskutiert und haben eben überlegt, wie können wir denn KI-Möglichkeiten compliant nutzen innerbetrieblich? Wie können wir das denn aufbauen? Was müssen wir denn tun? Welches Tool ist dann das Richtige? Wie überprüfen wir das? Wie können wir das freigeben? Und ich jetzt aus der Perspektive Software Asset Management habe da gesessen, habe gedacht, okay, wo ist das Problem? Im Endeffekt ist das nichts anderes wie ein Stück Software. Ein Stück Software durchläuft einen Freigabeprozess. Da wird eben geprüft, was dort passiert, wie es genutzt werden soll, was zu beachten ist. Ja, und dann guckt man eben noch, wie wollen wir intern damit umgehen? Das setzt man oben drauf. Also für mich war das jetzt erstmal gar kein Problem. Aber
das war halt so ein Add-on, ne?
Genau, aber es war halt ein Riesenthema, weil eben gesagt wurde, ja, wir müssen das in irgendeiner Weise sicherstellen, weil das ist eben wichtig für uns und was spielt da alles so eine Rolle, wie gehen wir damit um? Und da habe ich eben gemerkt, wenn sich jetzt die Compliance Manager der Unternehmen mit dem Software Asset Management des Unternehmens mal ausgetauscht hätten, dann glaube ich, wäre die Lösungsfindung deutlich einfacher gewesen. Dass das vielleicht bei dem Thema KI, weil sich da eben so viel ändert und weil sich natürlich auch so eine KI weiterentwickelt, dass alles etwas wie bei Release-Zyklen von Software beschleunigt. Also umso mehr muss ich doch mit den Fachexperten im Hause sprechen, die genau dieses Thema eigentlich auch kennen. Ne? Weil wir, das wirst du mir zustimmen, wir unterscheiden nicht, ob das jetzt eine KI-Software ist oder ob das jetzt irgendwie eine andere SaaS-Anwendung ist. Software ist Software und wenn man es gut geregelt hat, dann kann man auch Software auf ihren Einsatz prüfen und dabei kann man natürlich auch alles das beachten, was man eben für Vorgaben hat oder welche Vorgaben man auch da einwirken lassen möchte. Und das war so für mich der Aha-Effekt und ich glaube, daraufhin sind wir ja auch mal so die Runde gegangen und haben eben mal mit verschiedenen Personen gesprochen, um einfach mal zu sagen, ja, wir machen Software Asset Management und das waren dann schon, sagen wir mal, überraschte Gesichter, die das erstmal gar nicht einordnen konnten.
Ja, ich glaube, das hängt aber insgesamt damit zusammen, wenn man sich anschaut, das clustert sich ja so ein bisschen unter Intellectual Property bzw. IT Compliance in deren Denkkonstrukten. Da fällt halt zum einen das SAM als Teil des Schutz geistigen Eigentums drunter. Wir haben aber auch hier Schutz von Betriebsgeheimnissen, Datenschutz, jetzt halt neu auch Recht der Digitalisierung als KI mit da drin. Und da wird wenig drüber gesprochen. Und wenn ich angefangen habe in diesen Gesprächen, die du gerade erwähnt hast, zu sagen, ja, ich mache Software Compliance, da ging es eigentlich eher darum, was für ein Tool bieten sie an? Also die sind eher dabei, dass sie denken, man bietet eine Software für Compliance Management Systeme an. Mhm. Genau. Sind da den Stück hin. Und was ich auch sehr spannend fand, da waren natürlich auch etliche Aussteller, die Compliance Management System Software angeboten haben und bin da mal hingegangen und du weißt, dass ich habe mich im letzten Jahr viel so mit Schnittstellen zu GRC-Themen rumplagen dürfen, als Reporting-Dinge aus der IT-Compliance heraus und habe da auch mal gefragt, so ja, wie sieht denn das aus? Was habt ihr denn so für Standardschnittstellen zu IT-Asset-Management-Tools? Zu was? Mhm. Hab dann auch so ein paar unserer üblichen Verdächtigen aufgezählt und was? Und dann so die so, ah, ServiceNow, das habe ich schon mal gehört. Aber ja, halt nicht aus dem IT-Asset-Management-Kontext, sondern halt wirklich, weil die auch ein GRC-Modul haben. Es war unheimlich spannend zu sehen, wie fremd das denen war. Also zum einen sogar der Tool-Seite, aber halt auch in den Gesprächen. Also die können noch mal was anfangen, im Prinzip mit Datenschutzrecht. Warum? Letzter Wortteil, Recht. Das heißt, das ist halt bei den Handlungsfeldern, die wir im SAM haben oder halt auch generell in der IT-Compliance, haben wir gar nicht immer ein direktes Punkt-Punkt-Punkt-Recht darunter liegen. Ja, Software hat beides, das Urheberrecht und aber auch durch diese Lizenzvergabe die ganzen individualvertraglichen Vereinbarungen, die wir halt nachhalten. Ähnlich ist es halt auch, wenn wir gucken, Information Security, ganz viele orientieren sich an der ISO 27000-Serie, das ist aber nur ein Standard. Das ist keine regulatorische Anforderung. Die unterstützt viele regulatorische Anforderungen, auch wenn wir jetzt wieder gucken, was in aller Munde ist, wenn wir in Richtung NIS2 gucken und andere Dinge. Aber es ist halt für viele nicht so offensichtlich, was SAM und Informationssicherheit eigentlich mit den vielen Tätigkeiten im Lifecycle machen, um am Ende diesen einen Haken in der Compliance-Checkliste so, ah, IT-Compliance haben wir auch, zu bekommen. Und das finde ich unheimlich spannend.
Das stimmt. Also wir haben uns ja immer gewundert, wenn wir so ein SAM-Assessment machen, Risk-Assessment machen, was auch immer, dass wir eben feststellen, dass andere überrascht sind, über welche Informationen eigentlich ein gutes Software-Asset-Management verfügt und wie es dann auch die Arbeit zum Beispiel für Datenschutz, Security und so deutlich vereinfachen kann. Das ist ja immer ein Thema, das ist ja also Dauerthema. Ne? So, wenn man jetzt aber mal das auf die Veranstaltung runterbricht und wir einfach sagen, okay, das Thema Software-Asset-Management ist den Compliance-Managern gar nicht so bekannt und bewusst, dann ist es natürlich auch logisch, was ich nicht kenne, weiß ich nicht, wonach ich fragen soll. Ne? Und das ist ja das, was wir auch immer propagieren in den Projekten. Man sollte miteinander sprechen, wer hat welchen Datenhaushalt, wer hat welche Fokusthemen und was kann ich damit für ein Risiko mitigieren oder eben auch komplett vermeiden. Und wenn man dann mal gesprochen hat, dann stellt man auf einmal fest, oh Mensch, ihr habt die Information, die könnten wir gebrauchen, wir könnten diese anderen und damit senken wir alle das Risiko. Und das ist für mich so eine Erkenntnis und auch der Grund, warum wir ja auch im DIKO mitarbeiten wollen, dass wir einfach sagen, okay, aus unserer Perspektive können wir etwas dazu beitragen, dass der Rest seine Compliance besser kontrollieren kann. Und dazu muss man sich eben mal austauschen und auch definieren, inwieweit hilft das denn weiter, an welcher Stelle brauchen wir das. Und so schafft man eben genau diese Synergieeffekte. Und ich glaube immer noch, diese Synergieeffekte reduzieren den Aufwand immens für alle anderen. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Also keiner will ja die Arbeit doppelt machen, ne? Also so vermeidet man doppelte Datenhaltung, so vermeidet man auch falsches Wording. Und so hat man eben auch einen gemeinsamen Blick nachher auf das Risiko. Und da will ich noch mal kurz darauf eingehen, weil das stellen wir ja fest. In dem Großteil der Unternehmen betrachtet in Bezug auf Software beispielsweise der Datenschutz. Welche Datenschutzrisiken haben wir? So, das guckt er sich an, sagt es okay, macht einen Haken dran. Der nächste prüft Security, der nächste prüft jetzt vielleicht die Nutzungsbedingungen, der nächste prüft ein monetäres Risiko. Und jeder hat das irgendwo in seiner Datenbank, so will ich es mal salopp sagen. So, wenn sich jetzt an irgendeiner dieser Indikatoren etwas ändert, dann schaut der eine, hat das für mich eine Auswirkung? Jawohl, hat für mich eine Auswirkung, ich kümmere mich drum. Aber bekommt denn der andere Fachbereich oder Stakeholder dieses Risiko auch mit? Weil es könnte unter Umständen ja auch auf ihn eine Auswirkung haben. Und so ist das genau das, was wir immer sagen, man muss miteinander sprechen und man muss nutzen, was schon da ist, bevor man etwas neu erfindet und dann so ein Paralleluniversum aufbaut.
Also das ist unheimlich wichtig. Ich mag aber noch einen zweiten Handlungsstrang aufmachen. Du bist jetzt mit deinen Beispielen sehr dicht an den IT-Themen dran geblieben. Wir haben ja jetzt auch vorhin darüber gesprochen, dass es relativ weit ist. Ich muss gerade so ein bisschen zurückspringen im Kopf. Das ist eine ganze Weile her, du erinnerst dich vielleicht. Da bin ich mehr so im Hamburger Raum unterwegs gewesen. Und was man erstmal so gar nicht schaut, ich mag mal zwei Beispiele bringen, wo Sam noch Berührungspunkte mit ganz anderen Compliance-Feldern hat. Also zum Beispiel mit der Wirtschaftskriminalität. Woran denke ich? Ich denke ans Außenwirtschaftsrecht. Markus, ahnst du, wo ich bin?
Ja, in der Tat.
Um euch alle abzuholen. Wir sind jetzt mal mit dem Außenwirtschaftsrecht beschäftigt und da haben wir so Themen wie Embargo und Schurkenstaaten und was eingeführt werden darf und was nicht. Und ich bin damals im Bereich Logistik und Transport unterwegs gewesen. Und was haben wir irgendwann diskutiert? Es war unheimlich spannend. Es ging darum, wenn wir hier jetzt Einschränkungen im Nutzungsgebiet haben, was so beim Eulercheck rausgepurzelt ist, wie ist das denn mit unseren Schiffen? Wir haben damals darüber diskutiert, über das Hoheitsgebiet, wenn die Schiffe anlanden und was im Prinzip der Kapitän mit von Bord nehmen darf. Weil auf so, es geht ja hauptsächlich bei diesen ganzen Embargo-Listen um Verschlüsselungssoftware, aber das betrifft zum Beispiel auch Adobe. Das heißt, vor einer Dienstreise, wenn wir jetzt beim Kapitän bleiben, ist es so dieses so, auf dem Schiff gerne, spiel mit deinen Adobe-Produkten rum, nutz das, ist okay, aber bitte lass das Notebook auf dem Schiff, wenn du die Freihafenzone verlässt. Ja, weil dann würdest du da etwas Ungutes tun. Ähnlich ist es halt auch, wenn man jetzt auf spezielle Dienstreisen geht. Klar, das trifft nicht auf viele Branchen zu, dass man sich halt auch in diese Länder begibt. Aber eigentlich heißt es auch da, wenn man es ganzheitlich betrachtet, vor der Reise, also bitte sagen, hallo Service Desk, bitte gib mir ein nacktes Notebook.
Ja, das sind Themen, die haben wir schon vor Jahren mal diskutiert und im Endeffekt natürlich immer aus unserer Perspektive und der Perspektive des Herstellers, ne? Aber wenn man dann eben sieht, was es denn noch für externe Faktoren gibt, die das Ganze nochmal eingrenzen, dann stellt man plötzlich fest, hier gibt es noch deutlich mehr zu beachten und auch die Frage zu klären, wie gehen wir denn damit um? Und auch wenn jetzt das Thema Software Compliance im ersten Schritt mal klein wirkt, ne? Wir setzen Software in allen Bereichen ein, also ohne Software läuft nichts und wir haben Software immer und zu jeder Zeit bei uns und damit natürlich auch das Risiko, dass wir gegen irgendetwas verstoßen, was so nicht sein soll. Deswegen, das war ein gutes Beispiel, das muss man ganz klar sagen.
Ich habe noch ein zweites, was nicht ganz so weit weg ist, was vielen im Moment auch umtreibt, da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Du warst vorhin so schon beim Freigabeprozess. Viel wird ja im Moment gesprochen über den CO2-Fußabdruck und Ähnliches. Ja. neulich sehr interessantes Gespräch gehabt, wo es darum geht, was eigentlich wie viel Energie spart. Auch viel bei gelernt, zum Beispiel, dass der Stromverbrauch wesentlich geringer ist, wenn du bei Anwendungen den Dark Mode nutzt. Das heißt, wenn du jetzt krasse Nachhaltigkeitsziele hast, wäre es eigentlich auch in so einem Freigabeprozess so ein Haken, dass man sagt, okay, kann die Software den Dark Mode?
Ja, also diese Diskussion geht ja viel, viel weiter. Also da gibt es ja auch diese Beispiele, wie steigt denn der Stromverbrauch, wenn ich plötzlich einen Release-Wechsel habe bei einem Produkt, also Major-Release-Wechsel. Ich wechsle jetzt von Windows 10 auf Windows 11. So, Windows 11 braucht vielleicht mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen heißt, ich brauche vielleicht neuere Geräte, ich brauche leistungsstärkere Geräte und ich habe einen höheren Stromverbrauch. Mag jetzt erstmal klein klingen, aber wenn man sich das multipliziert mit den Unternehmensgrößen, und dass das natürlich auch im Serverumfeld der Fall ist, so stellt man ja auch ganz klar zum Thema CO2-Fußabdruck fest. Früher hat man versucht, ressourcensparender umzugehen, indem man eben dann gesagt hat, jetzt machen wir Virtualisierung und nutzen unsere Hardware besser aus. Jetzt haben wir eben viel, viel mehr Softwareprodukte in einem Unternehmen im Einsatz und das natürlich auch dann also mit mehr Leistung, die gefordert wird. Das heißt, im Moment steigt dann der Stromverbrauch wieder, weil einfach die Vielfalt groß wird und weil natürlich auch die Anwendungen, wenn sie immer gewechselt werden, plötzlich dann genau dazu führen, dass man dem entgegenwirkt. Und das ist eigentlich ja gar nicht gut. Und da auch darüber muss man diskutieren. Und auch da kann man natürlich das Software Asset Management nutzen, das diese Informationen auch erheben kann. Ne? Also das ist ein sehr gutes Beispiel, das eben zeigt, welchen Beitrag man leisten könnte mit dem, was wir machen. Ne?
Ja, es ist halt auch die Kompatibilität zur Hardware, diese Recyclingquote. Muss ich meine Notebooks tauschen, weil ich auf eine andere Version gehe? Oder auch, wenn ich jetzt weggehe, du hast Versionswechsel angesprochen, zum Teil ist ja aber auch der Versionswechsel, dass du hin zu einer As-a-Service-Lösung gehst. Wie ist das? In meinem eigenen Rechenzentrum hatte ich das noch unter Kontrolle, das lief mit Ökostrom. Wie ist das beim großen Anbieter? Also klar, ganz viele werden jetzt sagen, so, boah, wo soll ich diese Informationen herkriegen? Gar nicht erstmal. Es geht einfach um die Sensibilität, was da alles sein kann. Wir haben das früher schon gehabt, dass wir sensibel dafür waren. Oh, Notstromversorgung vom HRZ. Oh, ist da ein bisschen Diesel ausgelaufen? Das war allen klar mit der Umweltverschmutzung. Aber heute ist es wesentlich schwerer zu sehen, was die wichtigen Abhängigkeiten sind. Natürlich erfasst man nicht alles, was im Moment für jetzt auch Nachhaltigkeitsreporting relevant sein könnte, jetzt schon im SAM. Aber es ist wichtig, darüber zu reden. Vor allen Dingen, um zu sagen, das Thema, was du vorher hattest, jeder hat seinen Datentopf. Und wo haben wir vielleicht schon Daten drin, die wir dafür nutzen können? Weil es braucht halt diesen Austausch und halt auch die interdisziplinäre Expertise, um halt diese vielfältigen Anforderungen halt auch möglichst mit einem, ja, ich sag mal, geglätteten Aufwand hinzubekommen.
Ja, und das ist ein schönes Schlussstatement, denn wir sind jetzt leider auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Erstmal vielen Dank, Yvonne, dafür. Ich möchte ganz kurz nochmal das aus unserer Perspektive Wesentliche nochmal mitgeben. Zunächst möchte ich allen Zuhörern natürlich auch das DICO mal ans Herz legen. Also das ist tatsächlich etwas, was mehrwertschaffend ist und wo sich jedes Unternehmen überlegen sollte, da auch mitzuwirken. Denn auch dann hat man eben Einfluss darauf, wie Dinge nachher umgesetzt werden. Und man ist sehr, sehr, sehr früh auch einbezogen in das, was auf einen zukommt. Also eine wirklich wundervolle Veranstaltung und ein wirklich wundervoller Verein. Das haben wir, glaube ich, die zwei Tage deutlich erkennen können mit einem hohen Mehrwert. Und auch wir haben uns genau aus diesem Grund dazu entschieden, beim DICO eben auch mitzuwirken, aktiv mitzuwirken, um vielleicht auch mit unserem Thema das Ganze zu unterstützen und auch hier Handlungsempfehlungen zu geben. Zusammenfassend kann man aber sagen, es ist wie immer, man muss eben über diese Dinge sprechen, die man im Unternehmen hat, die man machen möchte und wie man am effizientesten diesen Weg beschreiten kann. Deswegen muss man das Ganze strukturiert angehen. Das ist kein Hexenwerk, sondern wenn sich die richtigen Kollegen zusammensetzen, dann kommt man auch zu einem vernünftigen Ergebnis. Und das ist ja auch unser Ansatz, den wir verfolgen, einfach die Wahrnehmung für Software Asset Management zu erhöhen in den Unternehmen, auch den Compliance-Managern zu zeigen, welchen Beitrag man leisten kann und auch hier einen gemeinsamen Blick darauf zu haben, was muss denn wer an welcher Stelle beachten und das eben gemeinsam mal festzuhalten, das ist im Endeffekt auch unser Ziel und daran wollen wir jetzt gerne mitarbeiten. Deswegen aus meiner Perspektive nochmal, schauen Sie sich das DICO mal an. Sie werden begeistert sein. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und damit, Yvonne, zunächst mal danke an dich.
Sehr gerne. Ich mag allen mitgeben, bleibt neugierig.
Bleibt neugierig ist ein schöner Satz zum Ende. Und damit verabschieden wir uns auch aus der Folge und regen wie immer gerne an, wenn es irgendwelche Themen gibt, die die Zuhörer interessieren. Herzlich eingeladen. Wir können gemeinsam sprechen oder werft uns ein Thema über den Zaun. Den nehmen wir uns an und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.
Und damit neigt sich eine weitere aufschlussreiche Episode der Lizenzlage dem Ende zu. Wir hoffen, dass der heutige Erfahrungsbericht euch neue Perspektiven eröffnet hat und euch gezeigt hat, dass Compliance groß gedacht werden muss. DICO als Verein mit seinen Aufgaben und Zielen ist wertvoll in seiner Arbeit und bietet Unternehmen einen großen Nutzen. Wir seitens CCP können eine Mitgliedschaft wärmstens empfehlen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, um keine zukünftige Folge zu verpassen, und teilen Sie Ihre Gedanken und Fragen in den Kommentaren oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.
Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.